Ab und zu lese ich gerne mal einen Krimi. Und da ich noch etwas verbunden bin mit Landwirtschaft, hat mir jemand einen Krimi empfohlen. Glenkill. Glenkill von Leonie Swann. Ein Erstlingswerk, sehr interessant. Und es geht um einen Hirten, den die Schafe eines Morgens ermordet auffingen. Und die Schafe machen sich Gedanken. Und sie entschließen sich, dass sie diesen Mord aufklären wollen. Und das Interessante an diesem Buch ist, es ist aus der Sicht der Schafe geschrieben. Und einen Abschnitt möchte ich Ihnen gleich zu Beginn davon vorlesen. Sie finden Ihren Schäfer auf und kommen darüber ins Gespräch über den Schäfer und sagen über ihn ein paar Dinge, die ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten möchte, in Anführungsstrichen. Er war kein besonders guter Schäfer, sagte Heide, die noch fast ein Lamm war und die nicht vergessen konnte, dass George nach dem Winter ihren stattlichen Lämmerschwanz kopiert hatte. Genau, das war Claude, das wolligste und prächtigste Schaf, das man sich vorstellen konnte. Er hat unsere Arbeit nicht geschätzt. Die norwegischen Schafe machen es besser. Die norwegischen Schafe haben mehr Wolle. Er hat sich Pullover von fremden Schafen aus Norwegen schicken lassen. Eine Schande. Welcher andere Schäfer hätte seine Herde so gekränkt? Es entspann sich eine längere Diskussion zwischen Heide Claude und Moppel the Whale. Moppel the Whale bestand darauf, dass die Güte eines Schäfers sich schließlich, und zwar ausschließlich, an der Futtermenge und der Futterqualität erweisen würde, und dass es hier nichts, aber auch gar nichts gegen George Glenn zu sagen gäbe. Schließlich einigte man sich darauf, dass ein guter Schäfer sei, der niemals den Lämmern die Schwänze kopiert, keinen Schäferhund einstellt, Futter in Hülle und Fülle verabreicht, vor allen Dingen Brot und Zucker, aber auch gesunde Sachen wie Kräuter, Kraftfutter und Rüben. Ja, sie waren ja sehr vernünftig, als sie das sagten. Und es ließ sich ganz und gar, und dass er sich ganz und gar in die Produkte seiner eigenen Herde kleidet, etwa in ein Ganzkörperfell aus gesponnener Schafswolle. Das würde dann sehr schön aussehen. Beinahe so, als ob er auch ein Schaf wäre. Natürlich war allen klar, dass ein solch vollkommenes Wesen auf der ganzen Welt nicht zu finden war. Das Bild des Schafes, hier in einem Krimi aufgenommen aus der Sicht des Schafes, wer die Bibel liest, immer mal wieder hineinguckt, findet das Bild des Hirten und findet auch das Bild des Schafes im Alten und im Neuen Testament. Und ich habe mich bei der Vorbereitung dieser Predigt gefragt, gibt es das Loblied eines Schafes auf seinen guten Hirten? Und im Psalm 23 bin ich fündig geworden und über den möchte ich jetzt sprechen. Ich habe die Predigt genannt, das Loblied eines Schafes Gottes oder warum der gute Hirte ein wirklich guter Hirte ist. Es fängt an, ich habe es den ersten Punkt genannt, Bekenntnis zum Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Sie haben eben schon Übersetzung von Psalm 23 gehört, eine deutsche Übersetzung, eine englische Übersetzung. Ich nutze hier den Luthertext, der ist vielen noch bekannt, denke ich. Der Herr ist mein Hirte. Menschen und Schafe haben viel Ähnlichkeiten. Ich spreche jetzt nicht davon, dass der Mensch auf vier Beinen laufen müsste oder ein Schaf auf zwei Beinen. Aber ich denke, im Laufe der Predigt wird klar, dass da einfach gewisse Parallelen sind. Ich habe mich daran mal gestört. Ich habe Landwirtschaft studiert und dort war auch eine Schafherde, eine Zuchtstation für Schafherden. Und wenn Sie hinter einer Schafherde mal hinterhergelaufen sind, dann wissen Sie, dass die Viecher stinken. Also der Vergleich mit dem Schaf hat was Spannendes, auch für mich. Menschen und Schafen haben Ähnlichkeiten, viele Ähnlichkeiten. Und eine Ähnlichkeit ist, dass sowohl der Mensch als auch der Schaf einen Hirten brauchen, eine Person, an der sie sich orientieren können. Der Herr ist mein Hirte. David, der diesen Psalm schreibt, fängt an mit diesem Bekenntnis: Der Herr. Der Herr ist jetzt nicht ein allgemeiner Ausdruck für irgendeinen König oder irgendeinen Mächtigen, sondern der Herr war der Ausdruck für den Gott Israels. Der Herr ist mein Hirte. Und das ist auch wichtig zu wissen, David war vorher selber Schafhirte, bevor er König wurde. Er wusste, wovon er sprach. Und ich sehe aus der Bibel heraus, dass es auf der ganzen Welt sozusagen zwei Schafherden gibt. Die Menschen kann man grundsätzlich in zwei Schafherden unterteilen. Das hört sich jetzt vielleicht als Ausdruck auch ziemlich stark an, aber die erste Herde ist die Herde Satans. Wir alle kommen aus dieser Herde. In Epheser 2, die Verse 1 bis 3 steht: Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute am Werk ist. Und es sind die Menschen, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden der eigenen Natur leiten und taten, wozu unser selbstsüchtige Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als den Zorn Gottes. Es ist ein großes Missverständnis, dass Menschen, die ohne Gott leben, moralisch irgendwie deswegen gleich verwerflich sind. Viele moralisch hochstehende Menschen leben in überhaupt keiner Beziehung mit Gott und geben sich sehr viel Mühe in ihrem Leben. Zu dieser Herde, zu der wir alle gehört haben, aus der wir alle stammen, das hat die prägende Situation, das prägende Wort dabei ist, die nach dem eigenen Willen gehandelt haben, die sich nicht in der Beziehung auf die Beziehung mit Gott eingelassen haben und gesagt haben: Gott, du bist mein Hirte. Und die Person quasi, die ihm gegenüber zu dieser Herde steht, Satan, er wird der Zerstörer genannt, der Lügner. Er ist sozusagen das Bild eines Antihirten. Ich habe ein Beispiel aus Hesekiel 34 gewählt, wo über schlechte Hirten gesprochen wird. Man müsste das also noch viele, viele Male verstärken, diesen Text, um auf Satan als Hirte zu kommen. Menschensohn, weissage über die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten, so spricht der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie, die Schafe, die Herde, sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren. Und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. Diese Ausdruck Tiere des Feldes, damit sind Raubtiere gemeint. Wölfe, Löwen, Bären. Sie wurden also allen Tieren des Feldes zum Fraß, so zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der nach ihnen sucht. Wir stammen alle aus einer Herde, wo der Hirte in Anführungsstrichen nicht nach uns fragt, nach unserem Wohlergehen. Nicht nach uns sucht, wenn wir verlaufen haben. Ganz im Gegenteil. Er wünscht sich, Satan wünscht sich, dass wir uns verlaufen, dass wir leiden. Dass wir nicht zu dem werden, wozu Gott uns bestimmt hat. Die Herde Gottes. als Gegenpol. Die Herde Gottes zur Herde Gottes, zu dem Schaf des Hirten. Wurden Menschen früher zu der Zugehörigkeit zum Volk Israel. Seit dem Tod Jesu und seiner Auferstehung können Menschen Kinder Gottes werden, indem sie an Jesus glauben, ihn als Sohn Gottes annehmen und so sich orientieren an Gott. Und in dieser Entscheidung, sich zu Gott hin orientieren, werden sie zu Schafen seiner Weide. Jetzt könnte ich einfach weitergehen und sagen, naja, es sind ja die zwei Herden, sind klar. Aber wir als Christen stehen in der Gefahr, dass sich immer wieder Menschen zwischen uns und Gott schieben. Und die Christen in Korinth haben das erlebt. Ich lese den Text. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, so dass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie nicht ertragen. Denn ihr lasst euch immer wieder von eurer eigenen Natur bestimmen, oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere sagt, ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist Apollos? Und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid, und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Der Text geht weiter und führt hin dann zum Gericht, wo Gott einen jeden prüfen wird und wo es keine Ausrede gibt, wo man sagen kann, aber der hat mir das doch gesagt, deswegen habe ich mich so verhalten. Ich habe einige Jahre beim Evangeliumsrundfunk, einer privaten christlichen Sendestationen, Fernseh und Radio, jetzt auch Internet, gearbeitet und habe eine Mail bekommen. Wir arbeiten dort viel mit Mails mittlerweile. Und eine junge Frau schrieb von ihrer Freundin, die seitdem sie 11, 12 ist, schwer psychisch krank ist. Und nach Therapien und Krankenhausaufenthalten hatte sie den Lebensmut verloren, mit 18. Und sie schrieb mir darüber und fragte mich, dass sie gerne wissen würde, wenn sich ihre Freundin das Leben nimmt, ob sie dann in den Himmel kommen würde. Ich habe zurückgeschrieben, dass ich ihr gerne etwas dazu sagen kann, aber dass es ihr nicht nutzen wird, sich auf mich zu berufen, auch wenn ich Seelsorger beim ERF bin vor Gott, sondern dass sie ihre Entscheidung für ihr Leben treffen muss. Geistliche Vorbilder sind etwas Wichtiges in unserem Leben. Menschen, die uns prägen, die Eigenschaften haben, nach denen wir streben. Aber wir dürfen sie nicht zwischen Gott und uns stellen und sagen, sag du mir immer, wo es lang geht. Wenn du das sagst, dann hast du schon recht. Luther hat es als allgemeine Priesterschaft der Gläubigen ausgesprochen. Sie macht uns frei, jederzeit zu Gott zu kommen. Und gleichzeitig stellt sie uns in die persönliche Verantwortung vor Gott. Das sind die beiden Seiten. Der zweite Punkt, ein richtig guter Hirte. Gott ist ein richtig guter Hirte. Und es geht im Vers weiter, mir wird nichts mangeln. Ich bekomme alles, was ich brauche, steht da. Das schreibt Paulus. Paulus. David schreibt es, Altes Testament. David schreibt diesen Psalm und schreibt, ich werde alles das bekommen, was ich brauche. Und wer den Lebenslauf von David kennt, der könnte ja sagen, was für eine Bilderbuchkarriere. vom Tellerwäscher zum Millionär, beziehungsweise vom Schafhirten zum König des Volkes Israel. Wenn man aber genau hinguckt, ist das ein sehr leidvolles Leben. Er durchläuft viele Anfechtungen, er fällt auch in manchen Anfechtungen. Der eigene Sohn vertreibt ihn vom Thron, versucht ihn zu töten. Er erlebt Verrat, Einsamkeit, viele Kämpfe, an denen er auch leidet. Und die Grundfrage dieses ganzen Psalmes ist in gewisser Weise an den, der ihn liest: Bin ich zufrieden mit dem, was Gott mir gibt? Kann ich das glauben in meinem Leben, dass Gott zu mir sagt, dir wird nichts mangeln? Und darauf gehe ich jetzt weiter ein. Mir wird nichts mangeln, weil er mich ernährt. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Wir haben in diesen schönen Bildern ja schon dieses Grün gesehen, das Wasser. Aber wir müssen das, ich weiß nicht, ob der Sommer den Rasen und die Ernten völlig vernichten wird, dass es hier auch mehr zur Steppe wird als zu einem grünen Land. Wir haben ja schon lange keinen Regen mehr gehabt. Aber Israel ist noch um vieles heißer. Israel ist um vieles felsiger als Mittelhessen. Wir müssen uns vorstellen, wenn wir von einem Hirten und den Schafen dort sprechen, dann ist das etwas Steppenhaftes. Da ist nicht grün und mal besseres Grün in Irland. Ich war mal in Irland. Also ich habe noch nie etwas gesehen, wo es so viel verschiedene Grüns gibt. Das ist irre. Also dunkelgrün, hellgrün, sehr saftiges Grün. Also ist total beeindruckend. Aber Israel wird nie so werden, außer die Witterungsverhältnisse ändern sich radikal dort. In Israel ist es trocken, heiß, viele Steine. Und wenn David, der ja die Gegend nun außerordentlich gut kennt, sogar noch als Hirte gut kennt, schreibt, er wird mich führen auf grüne Weiden mit frischem Wasser, dann meint er damit Weiden, die von Menschenhand angelegt worden sind, wo gerodet wurde, wo mit viel Arbeit und Mühe eine gute Weide für die Schafe hergestellt worden sind. Trinken. Frisches Wasser heißt auch, dass es sauberes Wasser ist. Keine Bakterien, keine Krankheitserreger, die in einem heißen Klima sehr schnell gedeihen können. Und man muss auch wissen, Schafe kommen erst dann zur Ruhe, wenn sie sich sicher fühlen und den Eindruck haben, hier geht es mir gut. Und gleichzeitig ist, das hatte ich schon angedeutet bei David, nicht das Leben ständig auf der grünen Aue. Das ist nicht das Leben, was Gott uns früher den Menschen verheißen hat oder heute. Es ist nicht ein, wir ziehen von einem grünen Stück zum nächsten grünen Stück. Wir kommen auch gleich noch dazu im Laufe des Psalmverses. Es geht manchmal durch dürres Land, durch Steppe, durch Wüste, durch Schluchten. Und das ist mit der Überschrift, mir wird nichts mangeln. Er wird mich ernähren. Die Zusage Gottes, dass er uns ernährt, immer mal wieder mit grünen, schönen Sachen. Ich weiß nicht, woran Sie denken, wenn Sie werden ja nicht in die Versuchung kommen, wahrscheinlich sich wie die Schafe eine grüne Wiese zu suchen, um davon zu essen. Aber stellen Sie sich schöne, gute Dinge vor, die Sie zum Leben brauchen. Das ist etwas, was Gott uns immer wieder schenken will. Und zwar so viel, wie er meint, dass wir zum Leben brauchen. Es geht weiter. Mir wird nichts mangeln, weil er mich stärkt. Er erquicket meine Seele. Seele ist hier ein Begriff für das ganze Geschöpf, für das Tier als Geschöpf und für den Mensch als Geschöpf. Ich habe mich gefragt, weil es ja nicht näher erklärt wird, was könnte es für ein Schaf heißen, wenn es sagt, er erquickt meine Seele. Schafe haben die unangenehme Eigenschaft, will ich das mal nennen, dass wenn sie auf den Rücken fallen, sie sich nicht von alleine wieder aufrichten können. Sie liegen auf ihren Rücken, sie schreien, sie strampeln, aber sie schaffen es, sich nicht aufzurichten. Und das Problem ist nicht nur, dass das ärgerlich ist für Schaf, sondern es ist so, dass durch den Magen, den sie haben, es ist ein Pansenmagen, Gase entstehen, die zu einer Blutvergiftung führen. Das heißt, die Beine werden immer unbeweglicher und die Schafe sterben daran, wenn nicht der Hirte kommt, sie umdreht und ihnen aufhilft. Ich habe mich mal gefragt, wie konnten Schafe in freier Wildbahn existieren, bevor sie den Menschen gefunden haben? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht rausgekriegt. Aber wenn Sie sich vorstellen, vom Gedanken, ein Schaf kippt um, fängt an zu blöken, mit dem Wissen, wenn mir nicht, es ist ja nicht, dass die anderen Schafe kommen, sie anstoßen und so weiter. Man liest ja die Geschichte von Delfinen, wenn ein Delfin verletzt ist, das andere zur Hilfe ein. Wenn ein Schaf umkippt und blökt, passiert nichts von den anderen Schafen. Es braucht den Hirten. Stellen Sie sich mal ein Schaf in dieser Notsituation laut blökend und aus den Augenwinkeln heraus sieht es den Hirten kommen. Dieses Gefühl, denke ich, ist es, wenn es heißt, er erquickt meine Seele. Jetzt geht's mir gleich wieder gut. Jetzt kommt er. Jetzt kommt Hilfe. Und das ist, weil ich ja auch Davids Gedanken nicht lesen kann, warum er das so geschrieben hat. Das ist sein Gedanke auch gewesen wahrscheinlich, in einer Notsituation zu denken, jetzt kommt mir Hilfe, jetzt schreitet Gott ein. Das zu sehen. Und vielleicht ist es in Ihrem Leben, und ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass es in jedem Leben eines Christen stattgefunden hat, dass so eine Situation war, ich schaff's einfach nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Und dann ist kein Lichtlein herbeigekommen, sondern hat Jesus eingegriffen und aufgeholfen. Und dann ging's weiter. Und das ist der Ausdruck für mich. Er erquicket meine Seele. In Matthäus 11, 28 schreibt Jesus, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und er erquickt uns zuallererst in seiner Gegenwart mit dem Wissen, er ist da und er hilft uns, er lässt uns nicht allein. Ein Schaf, das auf dem Boden liegt, auf dem Rücken liegt und anfängt zu blöken und versucht zu gucken, wo ist denn dieser Hirte? Das ist erstmal tief verzweifelt, bis der Hirte auftaucht. Aber dann erquickt er die Seele. Mir wird nichts mangeln, weil er mich leitet. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Schafe, ich würde fast sagen Menschen auch, sind Gewohnheitstiere. Keine andere Viehart bedarf einer so sorgfältigen Pflege und eines bis ins letzte Detail festgelegte Ordnung wie Schafe. Sie müssen angeleitet werden, sie müssen geführt werden. Überlässt man eine Schafherde sich selbst, zerstört sie innerhalb kürzester Zeit jeden Weidegrund. Ein Schaf frisst radikal alles leer, wenn man sie nicht immer wieder dann führt, wegführt dorthin, wo etwas Neues ist. Wenn sie irgendeine Pfütze finden und sei es, dass sie sehen, dass diese Pfütze wimmelt von irgendwelchen Insekten oder sowas ihnen nicht gut tut. Sie trinken es. Sie trinken es. Sie zerstören Weidegründe und die Leute, die nicht darauf achten, die damit ihr Geld verdienen, werden nicht mehr lange ihr Geld verdienen als Hirte, wenn sie nicht die Weide immer wieder im Blick behalten. Ein Schaf erkennt von sich aus nicht die besten Weideplätze. Es erkennt nicht von sich aus, was für sich selbst als Schaf am besten ist. Und deswegen muss der Hirte immer wieder die Herde vorwärts bewegen. Und ich glaube, das muss er bei uns auch. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg. Jesaja 53, das gilt auch für uns. Vielleicht mit der Vorstellung, ich weiß es besser, wie diese Situation zu klären ist. Gott leitet uns. Gott leitet uns durch die Bibel. Er lernt uns auch leiten durch sein persönliches Handeln, durch etwas, worauf er uns aufmerksam macht, wo etwas uns anspricht, auch durch eine Bibelstelle, auf die er uns aufmerksam macht. Und er kann uns leiten durch Geschwister im Glauben. Und es steht, Gott, dass er es tut um seines Namens willen. Gott bezeichnet sich selbst als Hirte Israels. Und er hat es nicht zugelassen, dass jemand sich im Alten Testament, als er Hirte Israel war und auch jetzt noch so ist in gewisser Weise, dass er sich beschweren konnte und sagen konnte, du bist ein schlechter Hirte. Ich glaube, durch das gesamte Alte Testament hätte das Volk Israel sagen können, wir sind schlechte Schafe, das ist okay. Aber niemals konnte man sagen, er ist ein schlechter Hirte. Und Jesus bezieht sich auf diesen 23. Psalm, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte. Mir wird nichts mangeln, weil er mich tröstet. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Ich habe schon davon gesprochen, dass das ja ein Land war voller Berge, voller Täler und Schluchten und dass nicht ein Feld nach dem anderen kam. Man musste, wenn man die Herde sich vorwärts bewegte, musste man durch Schluchten. Und in diesen Schluchten war es, im Gegensatz, wenn man so an Schluchten denkt, in gewisser Weise, so bayerische Schluchten sind große Täler eher. Aber denken Sie vielleicht mal vom Bild Grand Canyon, so ganz kleine Risse sozusagen in den Bergen, wo man sich mehr so durchschlängeln muss, als dass man so als großer Haufen durchkommt. Und diese kleinen engen Schluchten sind voller Gefahren. Raubtiere können sich dort verstecken. Wenn man da einzeln durchgeht als Schaf, kann man leichtes Opfer werden. Man kommt ja nicht weg. Wie soll man da fliehen? Wenn es anfängt zu regnen, kommt man da auch nicht weg, wenn es hagelt. Und es steht dort nicht, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, da ergriff mich die Hand Gottes und stellte mich auf den Berg. Sondern es steht dort, sein Stecken und Stab trösten mich und deswegen fürchte ich mich nicht. Ich muss etwas zu Stecken und Stab sagen, damit sich das erklärt. Stecken und Stab kann man auch übersetzen mit Knüppel und Stab. Und ein Knüppel war zu der Zeit, ein Knüppel habe ich jetzt nicht gefunden, da bitte ich um Verständnis. Ein Knüppel war zu der damaligen Zeit etwas, was ein Hirte hatte. Und wenn sich ein Raubtier näherte, konnte er diesen Knüppel werfen. Und das muss für das Raubtier eine sehr unangenehme Geschichte gewesen sein, wenn er traf. Der Knüppel ist ein Zeichen gewesen von, ich stehe für dich ein, wenn Feinde kommt. Und der Stab, das ist eher ein Stab als ein Knüppel, der Stab steht dafür, dass der Hirte mit diesem Stab Signale geben konnte, Bewegung geben konnte. Ein Stab war etwas, und davon berichte ich gleich, es schreibt in Hesekiel 20, und ich werde euch unter dem Hirtenstab hindurchziehen lassen und euch abgezählt hineinbringen. Es war so üblich, ich gehe jetzt mal weg vom Mikro und rede einfach ein bisschen lauter, es war so üblich, dass wenn die Pferde abends, die Schafe kommen durch, dann müsste ich höher halten, wenn sie Pferde sind. Die Schafe durchkamen, dass der Hirte das Schaf anhielt und genau guckte, ist alles in Ordnung mit diesem Schaf. Und erst wenn alles in Ordnung war, ging es weiter. Der Ausdruck, dein Stecken und Stab trösten mich, war vom Stecken, vom dem Wurfgeschoss, dass Gott für mich eintritt oder für dieses Schaf eintritt bei Gefahr. Und der Stab war das Zeichen, er sieht mich ganz persönlich. Ich hatte den Eingangsbereich so gestellt, dass der Stab oben hing. Ich weiß nicht, ob es alle gesehen haben, ich glaube nicht. Aber nehmen Sie das mit, dass symbolhaft Sie hier hineingekommen sind und von Gott gesehen worden sind. Und dass Gott Ihnen heute Gutes tun will. Dieses Symbol würde ich Ihnen gerne mitgeben. Gott hat unser Leben als Herde Gottes in seiner Hand. Römer 8, 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Ich habe immer wieder anklingen lassen, dass es bei David Leid gab in seinem Leben. Und es gibt auch im Leben eines jeden Christen Leid. Leid kann sein eine Krankheit, die Gott in unserem Leben zulässt. Leid kann sein eine Arbeitsstelle, die wir verlieren. Leid kann sein der Tod eines Menschen, den wir lieben. Leid kann sein ein Ziel, das wir uns wünschen zu erreichen und nicht erreichen. Gott sagt nicht, ich nehme euch aus dem dunklen Tal heraus und alles ist Sonnenschein. Sondern Gott sagt, da wo ihr im Leid seid, da helfe ich euch. Manchmal vielleicht sogar durch ein Wunder. Manchmal haben auch Menschen erlebt, dass er sie tatsächlich herausstellt aus dem Leid in den Sonnenschein. Aber der wichtigste Trost im Leid ist, er ist da. Er ist da und hat die Situation weit über eines Hirtenfähigkeit hinaus, alles zu tun in dieser Welt. Er findet keine Begrenzung in seinem Handeln, um uns Gutes zu tun. Mir wird nichts mangeln, weil er für mich sorgt. Er deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es ist ja mal ein Versuch zu sagen, jetzt verlässt er die Perspektive als Schaf. Aber ich habe aber ein Buch gelesen, was mich sehr fasziniert hat, ist, dass man als Tisch in manchen Ländern etwas bezeichnet, eine besonders gute Weide für Schafe. Eine Weide, die eine besonders gute Qualität aufweist. Und diese Weide muss auch hergerichtet werden. Die muss auch erst bearbeitet werden vom Hirten, bevor die Herde da drauf kann. Er deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Raubtiere wissen instinktiv am besten, wo sie Beute finden. Wer Tierfilme sieht, so Afrika zum Beispiel, da wird bei jedem Mal in der Regel gesagt, ein Wasserloch ist eine gefährliche Stelle, weil dort die Raubtiere wissen, die Beutetiere sozusagen kommen dorthin, da kann ich jemanden erwischen. Und ebenso ist es bei den besonders guten Weiden. Dort spüren die Raubtiere, wissen die Raubtiere, hier könnte ich was erwischen. Und es ist nicht so, ein Bär sieht eine Schafherde, sagt, klasse, rein, ran. Sondern ein Bär, ein Löwe, schleicht sich an, guckt, wo komme ich denn durch? Wo erwischt mich der Hirte nicht? Das ist die Situation, wo es heißt, er deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Matthäus 6. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um das Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch das Übrige auch dazugeben. Da, wo wir uns führen lassen, da wir uns einlassen auf die Leitung Gottes, da werden wir das auch immer wieder mal erleben, auf eine super Weide geführt zu werden. was auch immer das für den Einzelnen heißen mag. Er salbt mein Haupt mit Öl und schenkt mir voll ein. Ich habe gelesen, dass es in der Schafhaltung benutzt wird, ein Ölgemisch. Ein Ölgemisch, das dem Schafen auf den Kopf aufgetragen wird und es so schützen soll vor Insekten, vor Schädlingen, vor Krankheiten. Ich habe mich, als ich das gelesen habe, gedacht, wie wird sich David als Schafhirte gefühlt haben, als er von einem Propheten zum König gesalbt worden ist, wo das Öl ihn so herunterrann. Es ist etwas Gutes. Es drückt etwas aus in der Beziehung zum Hirten, dass sich der Hirte um seine Schafe kümmert. Und das ist nicht dieses Ölgemisch für die Schafe, ist nicht erst dann, wenn die Tiere krank sind, sondern sozusagen im Schutz vorneweg. Und diese Berufung David war ja nicht, dass es dann sofort losging, ganz im Gegenteil. Sondern es war die Berufung Gottes, die sagt, ich stehe zu dir, ich helfe dir. Der Becher, von dem die Frage auch jetzt noch kommt, ist vielleicht etwas wie eine Möglichkeit aus einer für Schafe zu trinken. Das Wort Becher begegnet uns auch im Alten und Neuen Testament besonders herausragend da, wo Jesus in Gethsemane sagt, des Bechers voll bis an den höchsten Rand. Der Becher als Zeichen von dem, was mir im Leben gegeben wird, was mir eingeschenkt wird. Und das kann eben auch manchmal Schweres sein. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Entscheidung habe ich das überschrieben. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Da, wo ich gesund bin, da, wo ich erfolgreich bin, wo ich nette Freunde habe, kein Streit mit meiner Frau und mein Kind des Nachts durchschläft, da geht's mir richtig gut. Aber es kann ja sein, dass mein Kind mal nachts nicht durchschläft, meine Frau berechtigte Kritik an mir hat, dass ich manches nicht erreiche, was ich mir wünsche. Und dann die Frage kommt, wie gehe ich damit um, mit der Aussage, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Kann ich trotz Ängste und Zweifel und die Frage nach dem Warum Jesus mein Vertrauen aussprechen und ihm zutrauen, dass er das Beste für mich will? Wenn diese Frage aufkommt, hilft mir ein Psalm, ein Vers. 1. Johannes 3,16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nichts kann mir mehr passieren bei einem Hirten, der sagt, ich habe mein Leben, alles habe ich für dich gegeben. Ich werde das schon noch hinkriegen, dich auf eine gute Weide zu führen. Ich werde das hinkriegen, dich zu beschützen. Ich werde das hinkriegen, dir in der Not beizustehen, weil ich das Größte getan habe. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dieser Ausdruck Haus, damit ist nicht in allererster Linie ein Stall gemeint oder der Tempel, sondern Haus meint in allererster Linie die Beziehung zum Hirten. Da bin ich zu Haus. Da, wo ein Schaf sozusagen, wenn es denn so könnte, ankommt und sagt, hier geht es mir gut. Hier will ich bleiben und in dieser Beziehung will ich bleiben immer da. Da kommt jemand zu Hause an. Und auch wir, die wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, wir sind zu Hause angekommen. Epheser 2. Und er, Jesus, kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen und Frieden, den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, die Nahen und Fernen, einen Zugang zum Vater. So seid ihr nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen, ihr lebt in Beziehung mit Gott. Leben wir das? Leben Sie das? Nutzen Sie die Gelegenheit, dieser Hausgenosse zu sein und zu sagen, jederzeit kann ich zu dir kommen. Nutzen Sie die Gelegenheiten, auch immer mal wieder nach Gott zu fragen und zu sagen, was hast du mir zu sagen, was ist dir wichtig? Oder vielleicht sich einfach bei dem schönen Wetter auf eine Bank zu setzen und zu sagen, schön, dass du bei mir bist. Ich möchte meine Gedanken zum Schluss noch zusammenfassen. Das Loblied eines Schafes Gottes. Oder warum ist der gute Hirte ein richtig guter Hirte? Das habe ich versucht, Ihnen heute vor Augen zu malen mit dem Psalm 23. Und er ist vor allen Dingen deswegen der gute Hirte, weil er zusagt, dir wird nichts mangeln. Dir wird nichts mangeln. Und auch, ich erinnere mich sehr wohl an die Zeit meiner Single-Zeit. Und da habe ich besonders hart damit zu kämpfen gehabt, mit der Aussage, dir wird nichts mangeln, weil ich sagte, mir ist alles. Aber das Wort, dass mir kein Mangel ist, das kann ich so gar nicht nachempfinden. Aber meine Frau kam zur richtigen Zeit. Und das ist noch eine andere Geschichte, sie kam zu einer sehr schwierigen Zeit, aber sie kam zu der Zeit, wo ich sie wirklich dann brauchte. Wo wir einander aneinander gewachsen sind. Dann kam sie. Und ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen sie heute Morgen gekommen sind oder mit welchen Gedanken sie diese Predigt verfolgt haben. Aber es ist die Grundsatzfrage dieses Psalmes, auch von David. Bist du bereit zu glauben, dass der gute Hirte dich sieht, mit dir geht und dir das gibt, was du brauchst, auch wenn deine Gefühle, deine Gedanken vielleicht andere sind? Ich lade Sie dazu herzlich ein, sich dieser Frage zu stellen. Vielleicht haben Sie auch die andere Herde satt und sagen, hier finde ich keinen Hirten, der mir Gutes tut, und überlegen, ob Sie die Herde sozusagen wechseln wollen. Dazu lade ich Sie herzlich ein. Wenn Sie es wollen, sprechen Sie mich an, ich werde noch einige Zeit hier vorne sein. Und wenn Sie zur Herde des Hirten, des guten Hirten gehören, nehmen Sie sich doch Zeit, heute mal darüber nachzudenken, wofür kann ich Ihnen eigentlich danken in meinem Leben, wo es schwer war und wo er mir trotzdem geholfen hat. Amen.